Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Aber durch meine Promotion bin ich dann in der Forschung eigentlich wirklich hängen geblieben und habe gemerkt, oh, da gibt es noch so viel mehr, es gibt noch so viele offene Fragen, die man beantworten könnte. Es ist ja eine Frage auch von, wollen wir erst, dass die Erkrankungen überhaupt entstehen oder wollen wir schon wirklich frühzeitig da die Weichen so stellen, dass man lange gesund leben kann? Der Fructose-Glucose-Sirup, der ja oft so verarbeiteten Joghurts oder Softdrinks zugefügt wird, dass das zur Fettleber führt, das wusste man schon. Aber der Faktor, der ganz oben mit dabei war, war Mangan. Und Mangan hat mich persönlich auch überrascht.
Faszination Medizin. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Name ist Matthias Brandstätter. Ich bin heute im Haupthaus. Ich habe wieder einen interessanten Gesprächsgast, nämlich heute Frau Professor Dr. Caroline Schneider aus der Medizinischen Klinik 3, Klinik für Gastroenterologie und dort auch Arbeitsgruppenleiterin. Wir sprechen über Ihre Forschung, aber zunächst mal guten Tag, Frau Schneider. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Wenn man Sie nicht kennt, kennt man Sie wahrscheinlich trotzdem, weil man schon einiges von Ihnen gehört hat. Es eilt einem ja immer ein Ruf voraus, bei Ihnen auch. Forbes-Liste, eine der jüngsten Professorinnen in Deutschland. Das ist sicherlich alles ganz schön. Das finde ich auch total interessant, wenn man das sieht. Aber eigentlich noch interessanter wird es, wenn man sich dann Ihre Arbeit anschaut. Aber bevor wir diese Schleife drehen und auch durch diesen Teil des Gartens wandern, vielleicht einmal die Frage, wie sind Sie zur Medizin gekommen? Und nehmen Sie uns einmal kurz mit, was war ursprünglich mal angedacht und was wurde es dann?
Ja, also Medizin war eigentlich schon sehr lange mein Traum und ich kam aus der Nähe von Düsseldorf und dort konnte man schon als Schülerin Vorlesungen besuchen, um zu schauen, ob das Medizinstudium am Ende eigentlich was für einen wäre. Und natürlich wurden dort die besten Experimente und spannendsten Fächer präsentiert, sodass der Wunsch dann relativ schnell feststand. Aber eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, Hausärztin zu werden, habe daran auch bis zur Hälfte des Studiums ungefähr festgehalten, war auch im praktischen Jahr nachher bei einer wirklich tollen Hausarztpraxis und habe da lange hin und her überlegt. Aber durch meine Promotion bin ich dann in der Forschung eigentlich wirklich hängen geblieben und habe gemerkt, oh, da gibt es noch so viel mehr, es gibt noch so viele offene Fragen, die man beantworten könnte. Und habe mich dann wirklich dann doch für den anderen Weg, für die ganz akademische Medizin mit einem wirklich großen Anteil von Wissenschaft auch entschieden. Aber glaube, dass sich das eigentlich gar nicht ausschließt, weil das Problem ist ja dann auch wieder wirklich alles, was wir erforschen, dann auch wieder in die Praxis, in die Hausarztpraxen zu bekommen. Und da habe ich jetzt wirklich eine tolle Position, die viele meiner Interessen verbinden kann.
Jetzt sind Sie ja dann in der Gastroenterologie gelandet. War das von Anfang an klar, das wird irgendwie die innere Medizin und dort vielleicht auch das Thema Stoffwechselmechanismen im weiteren Sinne? Oder?
Eigentlich nicht. Es war relativ klar, dass es kein chirurgisches Fach wird, weil ich manchmal nicht ganz so stabil bin, wenn es um sehr lange Stehen geht, sondern eher die sprechende Medizin war mir da wirklich sehr zugetan. Und dann habe ich eigentlich überlegt, welche Richtung es werden kann mit der Promotion. Und ich habe gedacht, das ist ja schon eine gute Weiche, dann auch irgendwie zu überlegen, wie man sich gut positionieren kann. Und eigentlich wollte ich eine Promotion finden, die etwas mehr in Richtung Prävention geht, also in Richtung, was können wir eigentlich, was sollten wir essen, wie viel sollten wir uns bewegen, was kann man eigentlich selber tun, um Erkrankungen zu verhindern. Aber in dem Moment habe ich dazu eigentlich nichts gefunden, aber habe dann eine sehr interessante Gruppe gefunden, nämlich die Gruppe vom Professor Strinnert in der Gastroenterologie, die sich mit einer genetischen Variante beschäftigt hat, die für Lebererkrankungen und Lungenerkrankungen prädisponiert. Und da wurde eben in einer wirklich groß angelegten Studie untersucht, wie die Anlageträger, die nur eine Anlage tragen, aber auch diejenigen, die zwei Anlagen von dieser Variante tragen, wie sich das auswirkt. Und das Spannende daran war, wir sind wirklich mit dem Auto, das Ultraschallgerät eingeladen, Blutabnahmeutensilien und sind zu Selbsthilfegruppentreffen in ganz Europa gefahren, haben da Blutabnahmen durchgeführt und Fragebögen zusammen mit vielen anderen Doktorandinnen, das war ja nicht nur ich, und haben da wirklich diese Gruppe von Menschen sehr gut charakterisieren können. Und das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Erstmal hat man viele Gespräche führen können, wie Erkrankungen wirklich Menschenleben beeinflussen, wie auch Forschung. Und unsere Ergebnisse, die wir da erhoben haben, wie das Leben dieser Patientengruppe beeinflusst hat. Und interessanterweise ist dann auch rausgekommen, dass ich selber eben eine Anlageträgerin für die Variante bin, was keine schweren Auswirkungen jetzt für mein Leben hat, aber wo ich gedacht habe, jetzt habe ich was untersucht und bin jetzt irgendwie emotional dann auch so damit verbunden, da möchte ich noch viel mehr wissen. Und dass aus so einer Promotion eben sich Dinge ergeben, die wirklich das Patientenleben besser machen, da habe ich gedacht, also da hat man wirklich auch so einen großen Hebel, was zu verändern. Dann von da an war eigentlich klar, okay, die Hausarztpraxis ist erstmal weg vom Fenster. Ich bleibe jetzt in der Forschung.
Schön geschrieben, ja. Das, was Sie gerade beschrieben haben, wahrscheinlich handelt es sich um das Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum, was es dann auch unter Herrn Professor Strinhardt gab, wo es ja bundesweit quasi Betroffene gibt und spezielle Zentren, die das dann versorgen. Wenn man sich jetzt Ihre Arbeitsgruppe anguckt, an der Sie arbeiten, ich kann es ja mal versuchen, in meinen Worten wiederzugeben, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Fragen der Ernährung, Fragen des Darmmikrobioms und des Zusammenhangs mit der Lebergesundheit. Ist das so naiv, richtig beschrieben?
Genau, also die Entwicklung ergab sich dann eigentlich aus der Frage. Ich hatte dann zusammen mit dem Professor Strinhardt und den anderen Doktoranden hatten wir wirklich gut diese Gruppe charakterisiert und haben uns dann gefragt, ist das was jetzt nur in unseren europäischen Patienten so ist oder können wir das auch in anderen Kohorten nachweisen? Und haben uns dann beworben auf große Konsortien, die Daten gesammelt haben, wo wir zeigen wollten, okay, was wir jetzt sehen hier in unserer Gruppe von Alpha-1-Antitrypsin-Patientinnen und Patienten, das ist nicht nur hier so, sondern das funktioniert auch in anderen Kohorten. Und da haben wir uns auf eine große Kohorte beworben, die UK Biobank. Das ist eine der bekanntesten populationsbasierten Kohorten. Über 500.000 Patientinnen und Patienten wurden da eingeschlossen und die werden bis heute und noch weiter nachverfolgt. Und da konnten wir das eben validieren, was wir gefunden hatten und haben dann gemerkt, da gibt es ja noch so viel mehr, was man eigentlich fragen könnte. Und da kam mir eigentlich dann auch wieder in den Sinn, dass ich ja ursprünglich mal was machen wollte zu Ernährung, zu Bewegung, zu eben diesen Faktoren, die vielleicht ein bisschen schwieriger im Fragebogen auch so zu erfassen sind, aber die dann doch auch einen großen Einfluss haben auf die gesunde Lebensspanne. Und der nächste Schritt für mich war ja dann eigentlich in die USA zu gehen und da erstmal weiter zu forschen, weil an der University of Pennsylvania, wo ich mich dann am Ende entschieden habe hinzugehen, da gab es auch noch so ein zweites, sehr großes Datenset. Mhm. Ich habe dann schon gemerkt, ja, das fällt mir relativ leicht, diese großen Daten zu verstehen, die Analysen durchzuführen und wollte da auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, denn im Medizinstudium ist es ja dann doch begrenzt, was man lernt an statistischen Methoden und man braucht dann ja doch sehr ausgefeilte Methoden, um dann wirklich diese großen Mengen an Daten zu verarbeiten. Und dann haben wir erstmal uns weitere genetische Varianten angeschaut, als ich in den USA war, um zu schauen, ja, was machen die eigentlich? Kann man die vielleicht als therapeutische Targets für Lebererkrankungen nutzen? Aber dann kam eben auch dieser zweite Aspekt, der mich schon immer interessiert hat. Wie interagieren eigentlich Gene und Umwelt miteinander? Und daraus haben sich dann noch weitere Forschungsfragen ergeben, die ich ja auch bis heute beantworte. Und Sie haben ja eben auch gesagt, Mikrobiom, das ist ein Teil, den wir gemeinsam erforschen mit dem Sonderforschungsbereich Darm-Leber-Achse, wo es ja um Organinteraktion, Organwechselwirkungen geht und wo wir eben auch in großen Kohorten nachschauen, wie sich das Mikrobiom und Mikrobiomveränderungen dann auf Lebererkrankungen auch auswirken können und wie das Ganze interagiert mit dem, was wir essen, um dann wieder den Kreis sozusagen zu schließen.
Damit rückt es ja dann schon fast wieder an was sehr Greifbares heran. Ne? Da sind wir vielleicht gar nicht mehr so weit von der hausärztlichen Tätigkeit wiederum entfernt. Wenn Sie so summieren, was haben Sie denn aus den Staaten für sich persönlich als Erfahrungswert mitgenommen? Weil Sie sind ja zu einem relativ frühen Zeitpunkt in die Staaten gegangen, dann direkt für 2,5 Jahre. Ne? Was war die Quintessenz? Was war der andere Blick, den Sie danach hatten auf die Thematik?
Also ich kann das wirklich jedem und jeder nur empfehlen, wenn man die Chance hat, nochmal wirklich sich für eine längere Zeit ganz der Forschung zu widmen, das nicht neben der Klinik an Abenden und Wochenenden zu machen, das eröffnet schon nochmal eine ganz neue Perspektive. Mein Forschungsaufenthalt war ja etwas beeinträchtigt bei der Pandemie, wie ja viele andere Forschende zu der Zeit auch. Ich habe dann versucht, das Beste daraus zu machen und hatte an der University of Pennsylvania wirklich ein exzellentes Umfeld, da auch die Online-Methoden zu erlernen und die Online-Kurse, die dort angeboten werden, zu machen, sodass ich wirklich nochmal die Zeit genutzt habe, um tief einzusteigen einsteigen in die Biostatistik, dann auch ins Machine Learning, in diese Methoden, die jetzt, die damals noch nicht so angesagt waren, das kam ja dann erst 2020, aber die ja wirklich von Anfang an wirklich extrem spannend waren und die jetzt ja auch diesen Umgang mit den großen Daten ermöglichen. Als wir 2019 damit angefangen haben, da war das noch gar nicht so ein Trend. Aber jetzt ist es ja auch wirklich schon ja, bei allen angekommen. Die Daten wachsen exponentiell und wir haben schon so viele Daten in unseren Systemen, die wir eigentlich nur noch besser zur Verfügung stellen müssten. Und ich glaube, wenn man das, was man schon in der Forschung kann, wenn man das, was man heute kann, in die Umsetzung bringen könnte, dann wäre es schon wirklich eine Revolution, was wir alles können und wie viele Daten wir eigentlich schon haben. Aber das Problem ist eben oft unterschiedliche Formate, fehlende Werte, Unsicherheiten, auch bei der, ja, bei der Angabe von zum Beispiel Fragebögen. Und da ist eben dann doch ein sehr spezifisches Wissen gefragt, was im Medizinstudium meines Wissens nach noch zu kurz kommt. Wir helfen uns ja da so ein bisschen in unserer Arbeitsgruppe, dass wir zur Hälfte Naturwissenschaftler, Computer Scientists, Physiker, Ingenieure haben und zur Hälfte eben Mediziner und da wirklich die, ja, die gemeinsame Sprache, das klingt jetzt einfach, aber ich glaube, da wirklich die Kommunikation zwischen diesen den verschiedenen Fachrichtungen zu ermöglichen, das ist, glaube ich, was, auf was wir uns so spezialisiert haben. Und meine Gruppe stellt da so ein bisschen die Brücke dar, ja, zwischen der Informatik und der Medizin, sodass wir die tollen Methoden dann auch wirklich in die Umsetzung bringen können.
Gibt es da mittlerweile einen verbindlichen Standard im Forschungsdatenmanagement, wie man Daten behandelt, verwendet, aufbereitet, interoperabel macht? Also haben wir sowas?
Also es kommt immer mehr. In der Forschung ist es auf jeden Fall schon so, dass es da die FHIR-Standards auch gibt. Aber im Klinikalltag ist es ja so, dass wir sehr viel noch Freitexteingaben machen. Ich glaube jetzt durch die Large Language Models und ja, die Implementierung von diesen auch in Clinical Support Systeme. Ich glaube, das ist wirklich was, was ja, das Ganze revolutionieren wird. Wenn automatisch schon, es fängt ja schon an bei der Arztbriefschreibung bei uns, was immer noch ja, manuell gemacht wird, wo es wirklich einfache Tools schon gibt, die in die Implementierung kommen könnten. Ich glaube, das ist immer was, was in der Zukunft häufiger werden wird.
Ja. Wenn ich dann auch in der Dokumentation schlampig bin, dann habe ich natürlich doppelt Fehler da drin. Jetzt ist es natürlich auch eine gewisse Neigungssache, ne? Also sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Manch einer wird einen Schreck kriegen und wird sagen, oh, das war eh nicht so mein Favorite-Thema und ich habe das, ich würde jetzt als Laie sagen, irgendwann kommen Sie wahrscheinlich mit Excel-Tabellen nicht mehr aus. Also dann müssen Sie den nächsten Schritt gehen. Dann müssen Sie sich diese Tools dann tatsächlich selber aneignen. Ist das sozusagen der kritische Punkt? Also bringen wir eigentlich den Medizinern Datenverarbeitung bei? Ist das der schnellere Weg, als den Datenverarbeitern Medizin beizubringen? Oder muss man sich einfach in der Mitte treffen?
Ich glaube, es gibt ja wie bei verschiedenen Fachrichtungen innerhalb der Medizin da auch verschiedene Tracks, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, es wird viele Anwender geben von diesen Tools, aber es wird auch einen kleinen Prozentsatz von denjenigen geben, die sozusagen zur Entwicklung beitragen, die das wirklich voll und ganz durchblicken und die da eben auch die Forschung vorantreiben. Aber das Medizinstudium ist ja schon so vollgepackt und es gibt so viele ja, Dinge, die man lernen muss und das Wissen verdoppelt sich ja jetzt in so einem kurzen Abstand immer weiter, sodass es wahrscheinlich zu ambitioniert ist zu sagen, jeder sollte das lernen im Medizinstudium, aber ein Angebot zu schaffen für diejenigen, die daran Interesse haben und da frühzeitig zu sagen, ja, wir haben hier ein Angebot, man kann die Grundlagen lernen, daraus kann sich eine Promotion entwickeln und dadurch kann man eben in so einen Track gelangen. Ich glaube, das ist sehr attraktiv, auch für die ja, Krankenhäuser der Zukunft.
Die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, die haben ja nun, glaube ich, das sind Zivilisationskrankheiten, nehmen Sie die Fettleber, ja. Also wir werden immer adipöser als Gesellschaft. Es gibt dagegen kein Medikament, was wir irgendwie einsetzen können. Das heißt, wenn wir das bearbeiten wollen, dann können wir es ja nur präventiv bearbeiten. Und da setzt ja Ihre Arbeit an. Wie gehen Sie denn da vor? Werden Sie eine Arbeitshypothese haben, die Sie dann an großen Datenmengen überprüfen, erhärten und validieren? Also, oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, also ich glaube, Prävention wird jetzt in den nächsten Jahren noch wirklich extrem zunehmen. Auch, ja, es ist ja eine Frage auch von, wollen wir erst, dass die Erkrankungen überhaupt entstehen oder wollen wir schon wirklich frühzeitig da die Weichen so stellen, dass man lange gesund leben kann? Und die großen Daten bieten da eigentlich zwei tolle Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, einfach drauf zu schauen, zu sagen, nee, ich gehe jetzt ganz ohne Hypothese dran. Ich möchte eigentlich eine Hypothese generieren, die ich dann vielleicht in nachgeschalteten Modellen im Labor auch noch beweisen kann. Das heißt, ich gucke einfach mal und sage, wenn ich jetzt alle Menschen mir in einer Bevölkerung, in meiner Kohorte anschaue, was sind denn die Faktoren von Ernährung zum Beispiel, die am ehesten beitragen dazu? Und dann kann ich einmal drauf schauen. Vielleicht wird ja das, was ich sowieso schon denke, ne, die Softdrinks, die stark verarbeiteten Lebensmittel, vielleicht kommt das ja raus, aber vielleicht kommt auch was ganz Neues raus, mit dem ich jetzt vielleicht aus meiner klinischen Perspektive nicht gerechnet habe. Aber auf der anderen Seite, was machen wir auch sehr viel, dass wir schon eine Hypothese haben, dass wir sagen zum Beispiel, wir glauben aufgrund von Studien von anderen, dass zum Beispiel Vitamin E ein Parameter ist, der dazu führen kann, dass man weniger Fettleber entwickelt, wenn man das in seiner Ernährung gut einbaut und sich da eher so mediterran zum Beispiel ernährt. Und das würden wir jetzt in unserer Kohorte auch einmal anschauen. Das sind sozusagen die zwei konträren Weisen, die eigentlich sich gar nicht richtig gegenüberstehen, sondern einfach nur unterschiedliche Blickwinkel erlauben.
Also im Prinzip ist es, wenn man so will, Induktion und Deduktion. Ich habe schon mal eine Arbeitshypothese, die erhärte ich dann, oder ich gucke, ob ich mir aus dem Datensatz eine Hypothese zusammenbaue und die sich quasi aufdrängt. Haben Sie ein Beispiel für sowas? Also was ist denn was, von dem Sie gedacht hätten, Donnerwetter, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so einen Einfluss hat vielleicht?
Genau. Eine Studie, die wir gemacht haben, ist, wir haben uns in 45.000 Patienten, die einen MRT vom Abdomen bekommen haben, zufällig, also die haben das nicht aus irgendeinem Grund bekommen, sondern man hat einfach in der Population welche ausgewählt, die das bekommen haben, und die haben dazu fünfmal angegeben, was sie am letzten Tag gegessen haben. Mhm. Da muss man natürlich als Disclaimer dazu sagen, da sind wenige Leute sehr ehrlich in diesen Fragebögen. Das muss man als Unsicherheit immer mit einrechnen, aber auch dafür haben wir Methoden, und wir haben dann verschiedene Spurenelemente uns angeschaut, aus diesen Fragebögen quasi extrahiert, was haben die gegessen, was war da drin, welche Spurenelemente, Vitamine gab es da, und haben dann wirklich mal so eine ungebiased Analyse gemacht und geschaut, okay, wir schauen mal einfach, wir machen verschiedene Machine Learning Modelle auch und schauen uns an, was trägt dazu bei. Der zweithäufigste Faktor war Fruktose, und das ist schon bekannt, der Fruktose-Glucose-Sirup, der ja oft so verarbeiteten Joghurts oder Softdrinks zugefügt wird, dass das zur Fettleber führt, das wusste man schon, aber der Faktor, der ganz oben mit dabei war, war Mangan. Und Mangan hat mich persönlich auch überrascht. Und es ist aber so, wir haben dann in der Literatur nachgeschaut, dass bestimmte Stoffwechselwege in der Leber auch Mangan brauchen, die auch im Fettstoffwechsel eingebunden sind, sodass da dann doch eine Hypothese zumindest entstanden ist, wie Mangan vor der Fettleber schützen kann. Weil das war nämlich eigentlich das interessante Finding, dass Mangan diesen protektiven Effekt gezeigt hat. Wir sind dann hingegangen und haben zusammen mit einer anderen Arbeitsgruppe dann wirklich Zellen, Leberzellen im Labor, einmal mit Mangan und sozusagen Fetten uns angeschaut und geschaut, ob die dann mehr oder weniger Fett speichern. Und das schien erstmal sozusagen unsere Hypothese zu bestätigen. Ob sich das jetzt in klinischen Studien bestätigt, das steht noch aus. Aber sozusagen zur Generierung von neuen Hypothesen war das was uns erstmal sehr überrascht hat. Auf der anderen Seite haben wir uns einmal angeschaut Fitnesswatches, also mehr als 100.000 Patienten, die so eine Fitnesswatch für eine Woche getragen haben. Und da haben wir uns mal angeschaut, na gut, wie viele Schritte muss man denn eigentlich mindestens gehen, um eine Fettleber vorzubeugen? Und das kann man statistisch eigentlich sehr schön machen, auch wenn natürlich man dazu sagen muss, dass wenn jemand die Uhr 7 Tage trägt, die Schritte an den ersten beiden Tagen viel stärker sind, viel mehr Schritte da sind als in den anderen Tagen. Und wahrscheinlich sind die hinteren Tage eher mit der normalen Schrittmenge assoziiert. Mhm. Aber trotzdem konnten wir zeigen, dass mindestens 7.500 Schritte ist schon mal ganz gut und alles darüber hinaus ist super. Aber wenn man diese Anzahl Schritte pro Tag schaffen kann, ist das schon ganz gut. Und da habe ich in meiner klinischen Tätigkeit dann auch gemerkt, dass es eigentlich ganz schön, wenn man auch so ein bisschen konkretere Sachen an die Hand geben kann. Also mediterrane Diät kann man empfehlen, wird dann auch zum Teil umgesetzt. Aber wenn man so sagen kann, das ist jetzt so eine schöne Zahl, die man erst erreichen könnte, das wird eigentlich sehr gut angenommen.
Sind in Ihren Daten kulturelle Hintergründe, geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar? Wahrscheinlich auch, ne, oder?
Ja, das ist eine super Frage. Wir haben erstmal mit diesen allgemeineren Fragen angefangen und haben dann gesehen, dass es einen riesig großen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern und dann auch nochmal bei Frauen vor und nach der Menopause. Und wir haben jetzt eine eigene Promotion in diese Richtung auch ausgeschrieben gehabt, und es wird jetzt auch dieses Projekt bearbeitet, wo wir uns auch wirklich mal die Unterschiede anschauen, weil das war was bisher ja auch wirklich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade bei Lebererkrankungen ein wirklich starker Zusammenhang ist mit dem sozioökonomischen Status. Mhm. Und dass das auch etwas ist, dass wenn man den sozioökonomischen Status mit einrechnet, das auch viele andere Ergebnisse erklärt. Und da der sozioökonomische Status natürlich auch stark mit der Ernährungsweise und dann auch wieder mit dem Alkoholkonsum einhergeht, ist das was, was zu so einem großen Netzwerk an Faktoren führt, die wir versuchen zu untersuchen und wo wir dann uns auch schon immer versuchen klarzumachen, da gibt es auch große Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Faktoren und diese Unsicherheit wächst natürlich mit jedem Faktor, den man mit einrechnet. Und wie wir uns dazu helfen versuchen, ist so viele Daten wie möglich, so viele Kohorten wie möglich von möglichst vielen verschiedenen Ländern, von möglichst verschiedenen ethnischen Gruppen, dass wir da wirklich gucken können, ist das jetzt was, was nur in unserer Kohorte auftritt oder ist das was, was über verschiedene Kohorten hinweg Bestand hat? Und das ist natürlich, was wir finden wollen. Also was jetzt nicht einfach ein Artefakt ist, was jetzt in unserer Kohorte auftritt, sodass man eben diese Verzerrungen, die ja immer in den Daten drin sind, auch wirklich analysiert. Und das ist was, wo wir uns immer wieder selber hinterfragen und sagen, okay, wir gucken nochmal extra nach. Funktioniert es auch in Frauen und funktioniert es in Männern? Funktioniert es in verschiedenen ethnischen Gruppen? Funktioniert es in verschiedenen Subgruppen? Und ich glaube, wenn man sich da nicht selber hinterfragt, dann können sehr leicht diese Verzerrungen nämlich auch weitergegeben werden.
Es gibt ja eine große Debatte darüber, dass Medikamentenstudien primär quasi auf den Mann fokussiert sind und deswegen bestimmte Faktoren nicht ausreichend berücksichtigt sind. Jetzt haben Sie ja so eine große Datenmenge. Wenn wir über 40.000, 50.000 Patienten sprechen, dann müssten Sie solche Effekte doch auch gerade geschlechtsspezifisch sehr gut ablesen können, ob die valide sind oder nicht. Und wie lautet da Ihre? Also sind die Mechanismen zwischen Mikrobiom, Lebergesundheit und Ernährung bei Männern und Frauen identisch oder gibt es da Unterschiede?
Da wird es auch Unterschiede geben. Wir sind ja mit dem Sonderforschungsbereich noch nicht am Ende der Forschungsreise angekommen. Da kann ich vielleicht im nächsten Podcast dann was zu sagen. Aber wir haben eine andere Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, gibt es eigentlich häufig verschriebene Medikamente, die schon zugelassen sind für andere Gründe, die vielleicht Lebererkrankungen vorbeugen können. Mhm. Und da haben wir uns zum Beispiel Statine, das sind ja sehr bekannte Lipidsenker, angeschaut, aber auch Aspirin, was ja sehr häufig auch im kardiologischen Kontext eingesetzt wird. Und zum Beispiel beim Aspirin konnten wir zeigen, dass diese Senkung des Risikos für Lebererkrankungen nur in Männern auftritt. Weiß man jetzt natürlich nicht, ob das daran liegt, dass die Studien zur Zulassung auch hauptsächlich in Männern durchgeführt wurden oder ob es da wirklich Mechanismen gibt, die zum Beispiel mit Sexualhormonen einhergehen, die in der zum Beispiel Entstehung von Lebertumoren schon auch eine Rolle spielen. Also sowas könnte man sich vorstellen, dass da bei Lebererkrankungen sowas mit reinspielt. Aber wir können jetzt erstmal nur diese Assoziation herstellen und jetzt andere Gruppen da motivieren, auch noch mal tiefer nachzuschauen, warum das eigentlich so ist.
Ah, spannend. Wenn ich jetzt so Ihren Weg ein wenig verfolge, ich versuche das mal für mich so ein bisschen zu summieren. Einerseits der Wunsch nach einer Hausarzttätigkeit, was wirklich sehr bodenständig klingt jetzt irgendwie falsch, aber Sie wissen, was ich meine, was sehr zugewandt ist, was im Hier und Jetzt mit alltäglichen Problemen behaftet ist, ist Ihre Forschung ja andererseits auch, aber sie hat ja schon tatsächlich einen datenaggregierenden, ich will mal sagen archivierenden Charakter, wo ich dann auch ein Stück weit von dem auch wegrücke, von der tatsächlichen Begleitung der Patienten im Lebensalltag. Ist das, fühlen Sie sich trotzdem in beiden zu Hause? Fehlt Ihnen das eine? Können Sie sich vorstellen, ohne das andere zu arbeiten? Gehört das irgendwie integral immer zusammen für Sie? Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ja, also es ist ja schon in der Praxis auch so, dass es dann immer Phasen gibt, die mehr forschungsintensiv und mehr klinikintensiv sind. Aber ich sehe da meine Rolle wirklich auch als Vermittlerin, sodass wirklich die Fragen, die auch etwas ändern können für das Leben der Patientinnen und Patienten, dass die auch beantwortet werden in der Forschung. Und ich glaube, das ist eine Rolle, wo ich mich sehr wohl fühle. Und natürlich ist es jetzt so, dass gerade durch diese KI-Revolution in der Medizin das Thema jetzt auch so an Aufwand gewonnen hat. Ich glaube, dass der Forschungshebel, auch wirklich was zu bewegen, für mich aktuell in der Forschung größer ist. Aber ich möchte trotzdem den Zugang zu den Patienten nicht verlieren.
Jetzt sind Sie ja noch, man darf das ja sagen, weil ich auch wesentlich älter als Sie bin, aber Sie sind ja noch sehr jung und sind ja quasi schon mit Preisen behängt und trotzdem vollkommen geerdet und ganz, ganz nahbar und sympathisch in allem. Wo geht denn die Reise dann hin? Also was ist denn Ihr Wunsch? Also Sie sind ja so vom Forschungsgedanken beseelt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Sie das jetzt wieder lassen, ne? Oder? Also das geht so weiter, oder?
Auf jeden Fall. Also ohne die Forschung, das kann ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt ja auch eine große Arbeitsgruppe und damit auch eine große Verantwortung auch für Mitarbeiter. Das ist jetzt auch dann alles sehr schnell gewachsen und Ich habe neulich darüber nachgedacht, mich hat jemand gefragt über den Fünf-Jahres-Plan. Das wahrscheinlich vor 5 Jahren hätte ich auch nicht sagen können, wo ich jetzt stehe, aber ist für mich auch jetzt sehr schwer zu sagen, wo geht die Reise genau in 5 Jahren hin, gerade weil auch durch die KI-Revolution jetzt so viele Dinge so rasant anwachsen. Und ich glaube, ich sehe meine Position da schon als dieses Verbindungselement, dass man schon sagen kann, das, was in der Forschung möglich ist, das auch wirklich in die Klinik zu bringen und zwar nicht nur mit großen Daten, sondern auch wirklich mit klinischen Studien. Und die Perspektive, die ich da einnehme, sehr stark ist dann auch wirklich die Vorbeugung, also die Prävention, dass wir da wirklich noch mehr Ressourcen auch reintun und vielleicht auch den Fokus ein bisschen mehr weg von rein Ernährung und Sport, sondern auch wirklich dann auch zu gesellschaftlichen Maßnahmen, also was wir als Gesellschaft ändern können, um die Gesundheit in der Gesamtbevölkerung zu erhöhen. Da könnte ich mir gut vorstellen, da mich noch mehr zu engagieren.
Was hat Ihnen denn auf Ihrem Forschungsweg besonders geholfen? Gab es Mechanismen, wo Sie sagten, bis auf den Auslandsaufenthalt, aber das hat mir jetzt auch besonders gut getan, die Struktur hat mir geholfen? Oder gab es da irgendwas, was Sie besonders benennen können?
Also es gibt ja an der RWTH, ich habe ja auch hier studiert, tolle Programme, wo man wirklich von Anfang an, wenn man merkt, Forschung, das ist was für mich, das kann ich mir vorstellen, noch weiterzumachen, wo man sich auch vernetzen kann mit anderen Gleichgesinnten. Insbesondere gibt es ja das Tandem-Programm, verschiedene Ausführungen davon, wo ich selber mitgemacht habe, 2-mal. Mhm. Einmal als Studentin, einmal sozusagen in dieser Postdoc- oder Phase und jetzt sogar als Mentorin für die nächste Generation, worüber ich mich natürlich sehr freue, dass ich da auch noch was zurückgebe. Kann, weil ich glaube, so eine Peer Group an Gleichgesinnten, wo man dann auch mal sagen kann, ich habe jetzt dieses Problem, wie komme ich eigentlich ins Ausland, wer kann mir da einen Kontakt vermitteln? Ich glaube, das ist sehr wichtig und da stehe ich auch sehr gerne als Ansprechpartnerin bereit, das sage ich auch immer. Also schreibt mir eine E-Mail, wenn jemand vorhat, ins Ausland zu gehen. Ich weiß, wie man da hinkommt, wie man an die Stipendien kommt, welche Wege es eigentlich noch so gibt, weil mein Weg, relativ früh ins Ausland zu gehen, also vor der Facharztausbildung nochmal wirklich eine Pause einzulegen und zu sagen, ist Forschung was mir liegt, was ich weitermachen will. Das hat jetzt bei mir natürlich zu einer sehr forschungsstarken Schwerpunkt geführt. Aber ich glaube, das kann für alle möglichen klinischen Ausrichtungen, sei es dann wirklich ein Clinician Scientist Track oder am Ende ein Clinician Track, alleine schon, dass man die ganzen Studien noch ein bisschen besser versteht. Ich glaube, das ist extrem wertvoll. Und da stehe ich sehr, sehr gerne beratend zur Seite.
Und wenn ich jetzt eine angehende Medizinerin, Mediziner bin, und ich möchte tatsächlich auch entsprechend in Ihren Bereichen forschen. Worauf achten Sie? Kann ich einfach mitmachen? Kann ich Sie einfach fragen? Kann ich Sie ansprechen? Sind diese Gruppen offen? Wie bewerbe ich mich? Wie komme ich zu Ihnen?
Also meistens über eine E-Mail. Ich kann nur sagen, heute kriegen wir eine Schülerpraktikantin, die sich mal Forschung anschauen möchte. Ich bin eigentlich für jedes Format offen, sei es vom Sommerpraktikum bis auch, wir treffen uns mal auf den Kaffee und ich berate so ein bisschen, wie man selber in die Forschung kommen kann. Da gab es alle möglichen Formate, bei denen ich schon mitgemacht habe. Ich gehe auch zu anderen Unis, die mich schon mal einladen und sozusagen, um da so ein bisschen die Perspektive der jungen Forscherin vorzustellen. Also da bin ich doch sehr aktiv, weil mich das auch am allermeisten geprägt hat, da irgendwie nur ein Vorbild zu haben und zu sehen, okay, es gibt schon jemanden, der das geschafft hat, das könnte ich mir gut vorstellen und den Weg auch ein bisschen bekannter zu machen.
Letzte Frage, die frage ich immer ganz gerne, weil die auch immer ganz gut passt. Jetzt haben Sie ja Ihren noch kurzen Karriereweg, aber der schon sehr weit gekommen ist, einmal Revue passieren lassen. Würden Sie das alles genauso nochmal machen? Fühlen Sie sich mit dem, was Sie jetzt machen, auch gut aufgehoben im Blick auf das, was Sie vielleicht so mal als junge Frau im Sinn hatten oder was Ihren Anlagen und Fähigkeiten entsprach?
Also, ich würde es alles nochmal genauso machen und ich bin nicht da, wo ich mich als junge Frau gesehen hätte. Aber wahrscheinlich einfach auch nur, weil ich nicht den Mut gehabt hätte, so weit zu denken. Und ich glaube, das ist ja schon was ich auch versuche abzubauen. Ich wäre bestimmt auch eine glückliche Hausärztin geworden. Ich glaube, das ist ein extrem toller Job. Aber ich bin, glaube ich, mit meiner Vorliebe für große Daten und Tabellen sehr gut aufgehoben in dieser Nische. Und ich glaube, das ist was ganz Schönes am Medizinstudium, dass es so vielfältige Wege gibt, wo man dann auch wirklich selber einmal rausfinden kann in der Praxis, was einem gut liegt und dass man dann doch seine eigene Nische so identifizieren und auch ausarbeiten kann. Und ich werde diesen Forschungstrack jetzt noch weitergehen und bin damit auch sehr glücklich.
Danke, dass Sie uns ein Stück mitgenommen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.